Dritter Adventssonntag. Wow, ne? Also habt ihr gemerkt, dass in diesem Jahr der Advent so ziemlich der längste Advent ist, den es so geben kann im Kalender? Fast 5 Wochen, ne? Also nächstes Jahr ist es dafür der allerkürzeste, weil wir Heiligabend und Vierter Adventssonntag dann an einem Tag haben. Aber egal, wie lang der Advent dauert, egal, wie lang diese Zeit geht, es ist eine Zeit der Erwartung, eine Zeit der Freude. Wenn wir schauen, mich begeistert es immer, wenn man dann so Ende November, Anfang Dezember unterwegs ist, immer mehr Lichter erscheinen auf den Straßen, auf den Häusern. Und zumindest äußerlich wird es immer heller. Und wenn wir unsere Kinder anschauen, also solange sie noch kleiner sind, ne, dann erwarten sie dieses Fest. Sie zählen die Tage im Adventskalender, sind gespannt, wie viele Tage es noch dauert und dann kommt der große Tag. Was vom Wunschzettel liegt wohl unterm Baum? Und wir Großlinge, wir erwarten vielleicht besondere Gäste oder werden selbst woanders erwartet zu Weihnachten. Und man kann diese Erwartung oft Menschen an den Gesichtern ablesen, an ihrer Haltung. Erwartung, ja, kräftigt uns so ein bisschen, macht uns aufrecht. Den Gang fest, aus den Gesichtern strahlt was. Könnt ihr mal zurückdenken, wenn ihr auf etwas gewartet habt, auf das ihr euch gefreut habt, dann ist es einfach, dann gibt es Energie. Wir erwarten aber auch eine besondere Person. Jesus Christus. Sie ist zwar schon gekommen, sie wird wiederkommen. Das ist so eine doppelte Erwartung eigentlich oder vielleicht auch eine dreifache Erwartung. Aber gehen wir ein bisschen zurück. Dort in die Zeit des Propheten Jesaja, und zwar Jesaja 35. Da schreibt der Prophet: Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sprecht zu denen, die tief beunruhigt sind. Seid stark und fürchtet euch nicht. Seht doch, die Rache und Vergeltung unseres Gottes kommt. Er wird kommen und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln, denn aus der Wüste entspringen Quellen, Ströme bewässern die Steppe. Luftspiegelungen werden zu echten Seen und das durstige Land zu sprudelnden Wasserquellen. Gras, Binse und Schilf blühen, wo einst Schakale hausten. Durch die Wüste führt dann eine Straße, die Heilige Straße genannt wird. Kein unreiner Mensch wird darauf wandern, denn sie ist nur für sein Volk bestimmt. Wer auch immer auf diesem Weg geht, wird sich nicht verirren. Selbst der Einfältige wird darauf nicht fehlgehen. Löwen wird es dort nicht geben. Kein wildes Raubtier wird diesen Weg betreten. Nur die Erlösten werden darauf gehen. Und diejenigen, die vom Herrn erlöst wurden, werden zurückkehren und jubelnd nach Jerusalem kommen. Ihr Gesicht spiegelt unendliche Freude wider. Freude und Glück werden bei ihnen einkehren. Kummer und Seufzen sind für immer vorbei. Eine Prophezeiung, die uns das Herz aufgehen lässt. Und vielleicht möchtet ihr sie zu Hause nochmal in Ruhe lesen und euch wirklich auf dem Herzen zergehen lassen. Denn wer möchte das nicht erleben? Kraft, Erneuerung, Heilung, Bewahrung, Freude und Glück. Aber all das wird denen verheißen, die eben vom Herrn erlöst sind. So wie es im Vers 10 heißt. Aber ist das Realität? Wieder eine Prophetie, deren Erfüllung auf sich warten lässt? Die vielleicht auch gar nicht uns meint. Mit den prophetischen Worten ist es oft so, wie wenn man in die Berge fährt, aus größerer Entfernung. Man sieht eine Bergkette. Und erst wenn man näher dran kommt, merkt man, das sind mehrere Ketten hintereinander. Und genauso ist es mit den prophetischen Worten im Alten Testament. Der Prophet sieht nur eine Zukunft. Und je näher wir mit dieser Zukunft kommen, desto mehr merken wir, wie diese Zukunft eine Tiefe hat. Und dass es eben nicht nur eine Zukunft gibt, sondern mehrere Zukünfte. Und teilweise erfüllt sich Prophetie so in Stufen, so hintereinander. Und das ist das Gleiche, die Prophetie für das Kommen von Jesus, dem Messias, auch die ist so eine, die sich wirklich in Stufen hintereinander erfüllt. Deshalb spricht der Prophet von der letzten Zeit, aber ein Stück davon gibt es heute schon. Hoffnung für uns, für unser Leben, hier und heute, Frieden, zumindest in unseren Herzen. Und das Spannende ist, dass Jesus auf diese Verse Bezug nimmt. Als die Jünger von Johannes dem Täufer, der selber im Gefängnis sitzt, Jesus fragen, ob er denn der verheißene Messias ist, ob er der ist, von dem der Prophet spricht im Alten Testament, da antwortet Jesus in Lukas 7, Vers 22, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen habt und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Dinge, die wir auch heute sehen können. Natürlich nicht in der Fülle, die es einmal geben wird, so dass es jeden betrifft, aber so punktuell an manchen Stellen können wir solche Dinge erleben. Und Ähnliches sagt Jesus ja auch in seiner Antrittspredigt in Nazareth in der Synagoge in Lukas 4 lesen wir, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Und Jesus sagte, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Auch da bezieht sich Jesus wieder auf einen Text aus Jesaja 61 in dem Fall. Wir merken, dass das, was bei Jesaja zunächst nur allgemein von Erlösung die Rede ist und nicht von einem Erlöser selbst, konkretisiert Jesus und der macht klar, ich bin dieser Erlöser. Ich bin der, von dem alles ausgeht, was im Propheten Jesaja beschrieben wird. Lasst uns so einige kleine Momentaufnahmen in diesen Bibeltext aus Jesaja 35 werfen. Es sind so ein paar kleine Sachen, die sehr bemerkenswert sind. Statt von einem Erlöser ist hier zunächst von einem Rächer die Frage. Rache und Vergeltung. Worte, die wir heute eigentlich gar nicht mehr so verstehen können und auch gar nicht in den Mund nehmen wollen. Wie kann dieser, der da kommt, einer sein, der Vergeltung übt, der ein Rächer ist? Und es geht zunächst wirklich um diese aktuelle Geschichte des Volkes Israels. Gott selbst verspricht, dass er die Feinde des Volkes zur Rechenschaft zieht. Und so denkt eben der Mensch. Ja? Geht es meinem Feind schlecht, geht es mir gut. Das ist die Denke der Menschen im Alten Testament. Also wenn immer wir von Gott als den Rächer und dem, der vergilt, lesen, dann müssen wir das immer im Hinterkopf haben, dass das Volk denkt, wenn es meinem Feind schlecht geht, dann bin ich gesegnet. Eine Art zu denken, die uns heute völlig fremd ist. Trotzdem denken wir manchmal so, auch heute noch. Hauptsache, meinem Feind geht schlecht, dann geht es mir gut. Aber es kommt einer, in Vers 5 wird gesagt, schaut hin und hört genau hin. Da kommt einer, der das Chaos beendet. Diese Spirale aus Hass, Neid, Gewalt und Tod, es kommt einer, der Leben spendet. Und der wird unser ganzes Leben verändern. Jesus Christus, von dem ist die Rede auch unausgesprochen damals noch. Aber Jesus verändert ja auch unsere Lebensumstände. Sogar die ganze Schöpfung wird verändert, so heißt es hier im Propheten. Und er schildert so in Bildern, die uns fremd sind. Ja, so fremd sind die uns gar nicht. Wenn ich so an den letzten Sommer denke, wenn wir durch den Hund durch den Park gegangen sind, das Gras war braun, da war nichts mehr Grünes zu sehen. Und dann kam im Frühherbst, Spätsommer der erste Regen und es hat gar nicht lang gedauert und alles war wieder grün. Dieses Bild gebraucht letztlich auch der Prophet. Und es gibt einen sehr, sehr alten Film, der heißt Die Wüste lebt von Walt Disney. 1953 ist der entstanden. Da gibt es eine Szene, da flimmert die Hitze auf dem Boden. Eine Schlange springt über heiße Sanddünen, alles ist verdorrt, so ein paar Baumgerippe erzählen von vergangener Fruchtbarkeit. Und dann fallen die ersten Tropfen und benetzen den Boden. Es bilden sich Pfützen, die zu Seen und Bächen werden, die das Land bewässern. Die Wüste verwandelt sich in eine bunte Oase. Tiere finden Wasser und Nahrung, Lebensraum entsteht und die Wüste blüht. Es ist immer ein Wunder. Jedes Jahr neu geschieht das dort in diesen Wüstengegenden. Gott belebt die Wüste und es ist ein Bild für uns Menschen. Menschen, die innerlich öd und leer sind, die vielleicht nur mehr vom Lichterfest reden, die außen Licht machen müssen in den dunklen Tagen dieses Jahres, in der wir jetzt gerade befinden, aber innerlich bleiben sie leer. Und das ist die Verheißung, die zu Weihnachten beginnt. Diese Leere soll verändert werden, soll gefüllt werden. Menschen sollen aufleben, sie sollen fest werden, sie sollen erstarken, sie sollen aufblühen, weil unser Gott kommt. Der Prophet sagt uns, dass die jetzigen Mühen und Enttäuschungen kein Grund dafür sind, an den Verheißungen Gottes zu zweifeln. Die Zeit, in der die Augen der Blinden aufgetan werden und die Ohren der Tauben geöffnet werden, ist seit Jesus Christus da. Und so brauchen wir nicht mehr auf Erlösung warten. Mit Weihnachten, in der Nacht in Bethlehem, in der Jesus geboren wurde, ist es passiert. Ist es Utopie, Vision oder göttliche Verheißung? Das, was in Jesaja 35 steht, ist keine Utopie. Es ist Zukunft. Eine Zukunft, die auf uns zukommt. Nein, sie hat schon begonnen. Wir leben ja schon viele hunderte Jahre danach. Und dazwischen ist eben was passiert. Und genau das ist der Unterschied zwischen menschlichen Visionen und Verheißungen Gottes. Menschliche Visionen, das ist das, was wir vielleicht wollen, was wir uns wünschen. Das sind so Wunschträume, die wir in tollen Farben in unserer Fantasie uns ausmalen. Aber so manche dieser Ideen hat sich als Fehlschlag erwiesen. Es ist nicht schlecht, wenn wir Ideen haben, wenn wir Visionen haben. Sie sind ja unser Antrieb für menschliches Arbeiten. Wir würden ja vieles nicht erreicht haben, wenn nicht Menschen plötzlich Ideen gehabt haben, die sie verwirklicht haben. Aber kann ich mein Leben darauf gründen? Ich sollte eher auf die göttlichen Verheißungen schauen und dahin schauen, was Gott tut, weil eine Verheißung beschreibt, was Gott verwirklicht. Eine menschliche Vision, eine Utopie beschreibt, was wir Menschen vielleicht verwirklichen können. Und wir merken manchmal, dass wir an unsere Grenzen stoßen, aber eine göttliche Verheißung beschreibt, was Gott selbst tun möchte. Und die Verheißung lesen wir hier in Vers 8. Durch die Wüste führt eine Straße, die die Heilige Straße genannt werden wird. Kein unreiner Mensch wird darauf wandern, denn sie ist nur für sein Volk bestimmt. Wer auch immer auf diesem Weg geht, wird sich nicht verirren. Selbst der Einfältige wird darauf nicht fehlgehen. Dieser Weg zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er eben nur von den Reinen, so wie es hier heißt, wir würden sagen von den Erlösten, begehen werden kann, betreten werden kann. Und interessant, hier werden auch wilde Tiere genannt, die das berücksichtigt, diesen Weg nicht gehen. Das heißt, auf diesem Weg werden wir auch nicht von großen Gefahren bedroht. Es ist ein gerader Weg, ohne Stolperfallen, ohne Hindernisse, die Gott hier baut. Und jeder Mensch, der diesem Weg folgt, wird von Gott bewahrt und nichts kann ihm von diesem Weg abbringen. Und auch diese Aussage wird konkret, wenn wir auf Jesus schauen. Er sagt selber, ich bin der Weg. Diese gerade Straße, die Gott da verheißt im Propheten, ist letztlich Jesus selbst. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Er ist dieser Weg, auf dem wir gehen sollen. Und deshalb ist auch die Frage beantwortet, warum kein unreiner Mensch auf diesem Weg gehen kann. Denn nur wer rein von Sünde ist, kann zu Gott kommen. Deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben, dann zu Ostern und hat Vergebung möglich gemacht. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Genau dafür ist Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben. Und dieser Gedanke, das Weihnachtsfest auch dafür zu nutzen, sich zu fragen, wo es vielleicht in einem selber noch dunkel ist, wo Dinge sind, die vor Gott nicht in Ordnung sind, die Gott nicht gefallen, finde ich eine sehr gute Idee, sich diesem Licht auszusetzen, das Jesus gebracht hat. Und natürlich, am Ende der Zeiten wird diese Verheißung des Propheten sich auch komplett erfüllen. Das lesen wir dann in Offenbarung 21. Ja, diese Zukunft, die der Prophet uns zeigt, hat einen langen Anmarschweg. Genauso, wenn ich in die Berge gehe, ist es auch ein langer Anmarschweg. Manchmal, wenn ich nicht mit dem Auto fahre, sondern zu Fuß gehe. Aber es ist ein toller Weg. Aber er reicht von Weihnachten über Ostern bis eben zur Wiederkunft Jesu. Und wir dürfen uns auf diesem Weg bewegen. Und das macht Mut, das gibt Kraft. Jeder Mensch soll von Gottes Größe, Macht, seiner Liebe und Freundlichkeit erfahren. Und vielleicht ist gerade auch Weihnachten so ein Punkt, wo wir auf dieses Licht Jesus hinweisen können, auf diesen Weg. Denn wir haben Advent und der Name sagt, es geht um Ankunft. Advent heißt ja Ankommen, Ankunft. Und es ist nicht nur die Ankunft von Jesus Christus dort im Stall von Bethlehem, es ist auch die Ankunft Jesu in meinem Herzen. Auch darum geht es. Und mit ihm beginnt diese alte Verheißung Wirklichkeit zu werden. Aber ein wenig dauert es noch, bis es endgültig soweit ist. Denn Jesus wird noch einmal wiederkommen. Und wann immer das sein wird, wissen wir nicht. Aber trotzdem dürfen wir uns heute schon freuen, Gott loben, ihm die Ehre geben. Und ich lese uns noch einmal den letzten Vers vor. Diejenigen, die vom Herrn erlöst wurden, werden zurückkehren und jubelnd nach Jerusalem kommen. In unserem Fall ins neue Jerusalem, das uns die Offenbarung schildert. Und ihr Gesicht spiegelt unendliche Freude wider. Freude und Glück werden bei ihnen einkehren. Kummer und Seufzen sind für immer vorbei. Amen.